Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast.
Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem schönen Thema LinkedIn-Retargeting. Und ich freue mich auch, einen LinkedIn-Ad-Experten am Start zu haben, nämlich den lieben Thomas Weinberger. Hallo Thomas.
Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung, freut mich total, bei dir zu sein im Podcast.
Sehr gerne. Starten wir doch gleich rein. Ist Retargeting im B2B-Marketing noch unterschätzt aus deiner Sicht?
Oh ja. Also bei uns ist das absolute Herzensthema. Wenn wir mit Kunden in einen Erstcall reingehen, das Erste, was wir fragen, ist es möglich, dass wir Retargeting machen? Habt ihr genug Traffic oder Ads-Interaktionen? Weil das bringt einfach den besten ROI. Die Zielgruppe ist die beste, die es gibt. Wenn jemand auf einer Website war oder deine Produkte kennt, dann ist einfach das Interesse da, Streuverlust minimal. Also wenn es um Kosten-Nutzen geht, hat Retargeting immer die Nase vorn.
Und warum ist das einerseits, warum ist es aus deiner Sicht so, dass es noch so unterschätzt wird? Sind das so Sachen wie Datenschutz und ähnliche oder eben die fehlende Online-Reife mancher Industrieunternehmen? Und der zweite Teil, warum ist Retargeting wiederum aus eurer und auch meiner Sicht so stark im B2B?
Oft ist es das Thema der Contents. Also Kunden, stell dir vor, Interessenten waren jetzt auf der Website oder haben ein Video von dir lange angesehen. Dann kannst du davon ausgehen, okay, die haben verstanden, was du als Unternehmen machst, was ist dein Benefit, warum sollten sie sich mit deinen Contents beschäftigen. Die haben ein Interesse. Was die jetzt nicht mehr brauchen, ist Produktwerbung. Die brauchen jetzt nicht die Keule, jetzt kauf endlich oder unser Produkt ist das Allerbeste mit diesen drei Features. Das interessiert da keinen mehr. Die haben sicher auch andere Anbieter angesehen. Da ist die Frage, warum können wir euch trauen? Seid ihr glaubwürdig? Jeder schreibt natürlich hin, wir sind die Allerbesten und haben das schnellste Produkt. Aber die Frage ist, könnt ihr das beweisen? Und diese Glaubwürdigkeit, an der musst du lange arbeiten. Also die Sales Cycles im B2B-Bereich sind ja viele Monate lang. Und da ist die Frage, hast du andere Kunden schon mit deinen Produkten zufriedenstellen können? Sind das namhafte Leute? Was hatten die für Probleme? Also weg vom Produkt, weg vom Verkaufen hinzu. Was habt ihr für Experten im Unternehmen? Wie sieht es bei euch hinter den Kulissen aus? Und vor allem, also ich sage immer, das Gold im Retargeting, das sind sehr gute Fallstudien. Ich will andere Kunden sehen, die ähnlich ticken wie ich. Also ich will dann gar nicht, ich nehme gerne das Beispiel vom Turbinenbauer, ich will dann nicht eure Turbine sehen und wie sauber die ist und wie gut die performt, sondern ich will sehen, warum hatte das andere Unternehmen, also der andere Entscheider, wer auch immer, ein Problem, wie ist der an das Problem rangegangen, welche Lösungen sucht der, welche Fragen hatte der im Entscheidungsprozess, weil in dem Step bin ich ja selbst gerade als Interessent und das holt mich eben am meisten ab.
Wenn man das jetzt umdreht, also wenn man das verstanden hat, so wie du es gerade beschrieben hast, warum ist Retargeting dann so stark? Also weil das eine, du hattest ja gesagt, okay, es bringt nichts, wenn ich dir jetzt fünfmal sage, mein Produkt ist das Beste. Mhm. Aus der Werbeforschung, so wissen wir aber ja auch, okay, Wiederholung ist natürlich das, was auf Dauer auch die Affinität zur Marke und das Vertrauen eben aufbaut. Und du hast eben die langen Sales Cycles auch schon angesprochen. Denn was ich ja auch oft sehe bei Kunden ist, die machen irgendeine tolle Launch-Kampagne, neues Produkt zum Beispiel. Mhm. Und dann wird eben zu einer Messe oder irgendwann ein großer Bang gemacht und gesagt, hier ist das Produkt, das ist toll.
Ja.
Und dann wird aber zur nächsten Kampagne übergegangen. Also damit wird dann gar nichts mehr gemacht. Ist das auch deine Erfahrung, oder?
Ja, die guten alten Produktlaunches kenne ich. Was passiert als Unternehmen? Machst du dann viel Werbung, viel Lärm, weil du endlich das Produkt nach vielen Jahren des Schweißes und der Arbeit zur Marktreife gebracht hast? Jetzt willst du es natürlich rausschieben in den Markt, aber du kannst als Unternehmen nicht das Timing bestimmen. Also wann die Kunden jetzt Bedarf haben an deinem Produkt, das entscheidest nicht du als Anbieter, das musst du den Kunden überlassen. Und jetzt können wir da vielleicht den Connex machen. Da ist das Retargeting gut, weil du holst nur die Kunden ab, die gerade Interesse haben. Vielleicht kurz in Zahlen. Wenn du jetzt eine LinkedIn-Ads-Kampagne schaltest für eine kalte Zielgruppe, dann hast du keine Ahnung, haben die gerade Interesse oder Bedarf. Und das heißt, von 100 Leuten, die du erreichst, gibt es eine Person, vielleicht eineinhalb, die dann klicken. Und das ist ein Wahnsinnsstreuverlust, weil du zahlst ja pro Klick 4 bis 8 Euro, so im Schnitt im Dachraum. Und wenn du jetzt sagst, meine großen Budgets oder meine besten Contents, die mache ich stattdessen im Retargeting, dann sparst du dir diese 98 Leute, die zwar klicken, aber jetzt nicht zu Leads oder zu Umsatz werden. Also das ist eben der Zauber, sage ich, vom Retargeting. Du erreichst dann nur noch die Leute, die du wirklich in der Zielgruppe haben willst, die in absehbarer Zeit, also ein halbes Jahr vielleicht, eine Anfrage stellen. Um das geht's. Also ich schalte lieber 10 Anzeigen an eine Person, die Interesse gezeigt hat, als 10 Anzeigen oder 100 an Personen, wo ich nicht weiß, ob die gerade Bedarf haben, ob die im Markt für mein Produkt sind.
Ja, ein super Argument. Auch, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Aber um, sage ich mal, dieses Prinzip auch zu verstehen oder da dran zu bleiben, muss man ja schon dann auch regelmäßig in die Performance-Daten seiner LinkedIn-Kampagnen dann reinschauen, ne? Um eben diese Leute zu identifizieren und zu gucken, was klappt und was nicht. Weil ich glaube, der eine oder andere stellt sich teilweise das ja auch so ein bisschen einfach vor, denn ich sag mal, das grundsätzlich Einstellen im LinkedIn-Kampagnen-Manager ist jetzt per se auch erstmal kein Hexenwerk. Wobei auch da es natürlich dauernd Änderungen gibt, aber ich glaube, dass ein Hauptdownfall, den ich bei vielen Industrieunternehmen sehe, ist eben, dass nicht dann kontinuierlich da reingeguckt wird, sondern man stellt eine Kampagne ein und sagt, okay, Kampagnenzeitraum sind 6 Wochen und dann wird am Ende geguckt, was rausgekommen ist. Ne?
Genau. Vielleicht noch einen Schritt davor. Die erste Hürde ist meistens, kriege ich genug Traffic zusammen, um die Retargeting-Kampagne schalten zu können.
Also das auch, ja.
Gibt es je nach Plattform ein Minimum von 300 bis 1000 User, die muss ich erstmal haben. Gerade in B2B-Nischen ist das ein haariges Thema. Können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber die Frage war ja jetzt, wie stelle ich die Retargeting-Kampagne ein? Geh am besten von der Länge deines Sales-Cycles aus oder von, also du kennst ja deine Zielgruppe und du weißt, ein Auftrag für dieses Produkt oder für die Turbine, der dauert vielleicht 9 bis 12 Monate als Beispiel. Dann stell auch einen ähnlichen Zeitraum ein für diese Retargeting-Kampagnen, also wie lange die User von deinen Retargeting-Ads bespielt werden. Das ist relativ easy zu machen. Die Schwierigkeit ist, du musst regelmäßig neue Contents liefern. Du kannst ja nicht mit 3 Anzeigen über einen Zeitraum von 9 Monaten die Kampagne schalten. Da sind alle User da draußen sehr schnell sehr genervt von diesen Ads. Die Faustregel für uns ist immer, für jede Woche, die du Leute mit deinen Ads bespielst im Retargeting oder im Sales Cycle, für jede Woche erstelle eine eigene Ad. Also wenn ich 90 Tage Retargeting-Kampagne schalte, dividiert durch 7, das sind dann 13 Ads. Das ist nicht wenig. Es muss nicht für jede Ad dann das super perfekte Video sein, aber es sollte für jede Ad zumindest ein anderes Visual sein oder ein anderes Thema. Das kann mal ein Zitat sein von der eigenen Produktmanagement-Abteilung, was sie sich gedacht haben bei der Produktentwicklung, aber idealerweise sind es Testimonials, Referenzen, solche Themen.
Muss denn aus deiner Sicht dann auch immer ein anderes Content-Piece dahinter stehen, also wo dann die Ad hinleitet, oder können das auch verschiedene Motive zum selben Content sein? Ne? Also dass man sagt, keine Ahnung, ich habe 4 Case-Studies, mache aber 12 Ads, die dann mit verschiedenen Visuals und Teasern wieder auf dieselbe Case, weil es klickt ja nicht jeder auf alle.
Genau, gebe ich dir total recht, da muss man effizient arbeiten. Also, ja. Wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Testimonial-Video oder eine Fallstudie, dann kannst du ja kleine Auszüge daraus rausschneiden, Snippets, und aus einem Video sicher 5, 6 solche Snippets rausnehmen, die besten Sager oder Zitate und die für die Ads verwenden. Ist total effizient. Weil sonst machst du nur noch Ads den ganzen Tag, das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
Nee. Und wie kann ich denn so eine Retargeting-Kampagne effektiv über mehrere Plattformen hinweg spielen, denn das Hauptthema heute ist zwar LinkedIn, aber wir und ich glaube du auch, machen ja auch ganz gute Erfahrungen mit LinkedIn-Retargeting von Google-Traffic zum Beispiel. Absolut. Was glaube ich auch noch nicht so oft passiert sonst.
Genau. Du kannst verschiedene Plattformen als Traffic-Quelle nutzen, um deine Retargeting-Zielgruppe möglichst groß zu machen. Also wir kombinieren sehr gerne die Website, Google Ads und LinkedIn Ads als Traffic-Quellen. Zu Google zählen wir auch noch YouTube dazu. Also
ja, wenn, YouTube auch, ja.
Wenn das Marketing-Team Videoressourcen hat oder wenn es gute Videos gibt, unbedingt auch nutzen. Und das Retargeting kannst du dann größer fächern. Da musst du nicht jetzt auf den typischen B2B-Plattformen bleiben. Das klappt auch auf Facebook, Instagram bis zu TikTok, weil du ja sagst, diese Leute waren auf der Website. Dann hast du schon quasi den Tag Interesse plus richtige Zielgruppe B2B-Markt. Und das kannst du sehr wohl auf allen Plattformen dann verwenden. Das ist da der Trick.
Und was brauche ich für eine gute Retargeting-Kampagne aus deiner Erfahrung?
Das erste ist ausreichend User. Auf LinkedIn brauchst du mindestens 300 User, auf Google Ads Retargeting 1000 User. Und das ist schon eine Hürde für viele Nischenunternehmen oder Hidden Champions. Gehen wir kurz zu LinkedIn. LinkedIn versucht ja, deine Website-Besucher zu identifizieren und gleicht das ab, welche sind in meiner LinkedIn-Datenbank, kann ich die alle finden? Und geh davon aus, dass LinkedIn 5-10% von deinem Website-Traffic identifizieren kann. Jetzt haben wir gesagt, 300 User brauche ich. Kannst du hochrechnen, wie viel Traffic brauchst du mindestens? Und wir sagen da oft 2000 User im Monat auf der Website. Das, wenn wir da sagen 10% davon 200 User, dann hast du in 2, manchmal 3 Monaten genügend Traffic, um die LinkedIn-Ads-Kampagne zu starten. Und auf Google Ads wird es noch schwieriger. Die brauchen mehr fürs Display-Netzwerk zumindest. Das ist immer das große Thema. Da können wir viele Hacks und Tricks jetzt rausballern, aber wenn die Zielgruppe zu klein ist, dann wird es schwierig, um die Retargeting-Kampagne zu schalten. Ja, aber wenn du das mal erreicht hast, dann ein cleveres Kampagnen-Setup. Was sehr schön ist auf LinkedIn Ads ist, du kannst verschiedene Targeting-Ebenen kombinieren. Das heißt, du sagst, alle Website-Besucher, alle Interaktionen, Klicks auf meine Anzeigen, alle Company-Page-Besucher von LinkedIn und fügst dann eine zweite Ebene dazu und sagst, bitte erst die Karrierestufe ab, Berufserfahren oder Manager. Also du wirst jetzt nicht die Berufseinsteiger drin haben, das sind Leute, die sich informieren, aber die sitzen selten in den Buying-Teams drinnen, das sind jetzt nicht die Entscheider, die du ansprechen magst. Und zum Schluss, und da können wir jetzt wieder da das Rad schlagen, also den Kreis machen, die Contents. Wenn du mit 3 Ads reingehst, dann hast du schnell deine Inhalte verbraten und die Zielgruppe wird dann nicht mehr klicken. Die sind dann eher genervt oder gelangweilt, sondern du brauchst im Vorfeld schon ausreichend Material. Das sind die Fallstudien, idealerweise Videos, zumindest Testimonials und Zitate.
Und machst du dann pro Ad auch noch verschiedene Motive, Formate und so weiter für AB-Testing oder?
Wir versuchen für jedes Thema, wie wir es vorher hatten, also für jede Fallstudie, für jedes Testimonial verschiedene Perspektiven zu nehmen, damit wir Variationen haben. Die geben wir dann alle in die Kampagne rein und testen die. Da ist ein großes Thema die Anzeigenverteilung oder die Rotation. Normalerweise stellen alle Plattformen ein, dass die bestperformende Anzeige viel öfter ausgespielt wird als alle anderen. Und das wäre jetzt ein Problem, weil sonst haben wir vielleicht 10 Anzeigen in der Kampagne, aber nur eine wird ausgespielt und dann haben wir wieder diesen Effekt, dass die genervt sind, sondern du stellst es auf die gleichmäßige Verteilung, dann werden die annähernd ähnlich oft ausgespielt. Dann kannst du sehen, okay, auf dieses Visual, auf diese Anzeige wird oft geklickt, da reagieren die Leute und daher weniger. Ist aber mit Vorsicht zu genießen. Wir sind im langen Sales-Cycle und oft hilft das, wenn die Ad einfach nur gesehen wird, weil du die Leute wieder auf deine Brand, auf deine Produkte hinweist, sehr sachte und dezent. Wir wollen ja nicht pitchen gleich und wieder verkaufen, aber du bleibst da, top of mind ist da der Fachbegriff, also immer im Hinterkopf von deiner Retargeting-Zielgruppe, von dem Buying-Team, die gerade an dem Problem knabbern.
Das ist ein super Punkt, den du da bringst, weil natürlich bei der Bewertung von LinkedIn-Performance-Kampagnen oft hat man die Challenge, dass recht kurzfristig schon bewertet wird, ob die Kampagne halt erfolgreich ist. Mhm. Wenn man jetzt diese 10 Ads als Beispiel nimmt, ja, kann ja auch sein, dass die ersten 6 Wochen da keiner drauf klickt, aber vielleicht im Monat 4 die Leute anfangen, da drauf zu klicken. Und der zweite Aspekt, den du auch nanntest, mit dem, dass sie gar nicht noch nicht mal unbedingt klicken müssen. Es reicht auch teilweise die Impression schon. Und da gebe ich dir absolut recht, denn gerade beim Zielpublikum Ingenieure wissen wir ja auch vom organischen LinkedIn, 98% von denen lesen nur, die liken noch nicht mal oder kommentieren.
Ja.
Die lesen, die nehmen dich aber trotzdem wahr. Ne? Mhm. Und das ist ein gerade für B2B wichtiges Argument. Und da merkt man immer, wie bei dir, wenn Leute eben tatsächlich aus der Industrie kommen und wissen, wie der Hase läuft. Und ja, Content ist sicher ein Riesenproblem. Viele liefern ja, wenn nur eine Ad pro Kampagne erstmal.
Das ist.
Und da ist halt auch die Challenge, dass viele Industrieunternehmen, die sagen ja dann, wenn du denen sagst, ja, okay, du bräuchst aber jetzt zu dem Beispiel von vorhin, was hatten wir gesagt, 13 Ads oder was?
Genau.
Dann sagt die, ja, ich muss aber doch 15 Kampagnen dieses Jahr machen. Und da muss man eben sagen, genau das ist das Problem, glaube ich, dass Industrieunternehmen versuchen, viel zu viele Kampagnen gleichzeitig zu machen und haben dann weder genug Content noch genug Geld, um die auch vernünftig zu bewerben. Ne? Da ist weniger aus meiner Sicht mehr und lieber die Erkenntnisse aus den Kampagnen, wo man eben jetzt erstmal Geld und Content reinsteckt, nutzen, dann schon für die nächste Kampagne, um eben besseren Content zu machen, mehr über die Zielgruppe zu wissen und so weiter, anstatt 10 Kampagnen gleichzeitig zu fahren und überall die gleichen Fehler zu machen.
Absolut, ja. Stürzt euch mal auf die Top-Seller, wo wirklich auch Traffic oder Interesse dahinter ist. Oft ist ja der Wunsch, wenn ich jetzt Produktmanager bin, von einem C-Produkt oder B-Produkt im Unternehmen in der Produkthierarchie. Und endlich habe ich es geschafft, das aus der Entwicklung zu bringen. Wir dürfen es jetzt verkaufen. Du willst das ja um jeden Preis jetzt bewerben. Du willst ja Erfolge zeigen. Das ist oft so ein Dilemma. Aus Unternehmenssicht sagst du, ja, ich muss zuerst mal die Top-Seller da draußen verkaufen, dass wir da Menge machen. Und da muss man eben realistisch bleiben und sagen, was ist jetzt sinnvoll, was hat den größten Hebel, weil sonst reibt sich das Marketing-Team an, wie du sagst, an 30 Kampagnen auf und keine kommt weiter. Also bleibst mit jedem stehen, statt dass du mit den wichtigsten 3 Kampagnen richtig gute Ergebnisse mal erzielst.
Ja. Wer dann aus deiner Erfahrung mit demselben Argument quasi teilweise ein Bestandsprodukt eigentlich besser für Retargeting-Kampagnen als das neueste Produkt? Denn das neueste Produkt kann ja in der Regel noch gar keinen Traffic oder hat nur sehr wenig Traffic.
Ja, ich habe das in einer bekannten Meinung dazu. Also ob ein Produkt neu ist, von dir als Anbieter von Unternehmen interessiert im Markt selten jemand, außer es ist wirklich eine Weltinnovation und alle Leute warten darauf. Das ist aber selten der Fall. Nur weil jetzt eine Variation von einem Produkt oder eine neue Schiene rauskommt, das heißt nicht, dass es dafür auch Bedarf gibt. Ich würde eher bei den Top-Sellern, bei den großen Bestandsprodukten bleiben und dort mit den Retargeting-Kampagnen Erfolge vorweisen. Wenn die funktionieren, dann ist das Team motiviert, dann ist das Management happy und steht total dahinter. Dann kannst du die Kampagnen immer noch ausweiten. Aber fang mal mit den großen Produkten zuerst an. Ja.
Okay, damit fällt schon mal sehr viele Industrieunternehmen raus, weil dort halt oft die Marketingbudgets anhand der Produktlaunches ja allokiert werden und anhand der Messen. Und das ist auf jeden Fall ein Umdenken und das sehen wir auch bei Content witzigerweise, wo wir auch sagen, dass SEO-mäßig oder für Website-Traffic oft so Evergreen-Inhalte mit Abstand am besten funktionieren, also besser als der nächste Blog zum Zukunftstrend XY oder sowas.
Ja.
Weil du hast ja in der Regel auch bei deinen Website-Besuchern hast du ja einen großen Anteil an Bestandskunden oder Leuten, die dich zumindest schon kennen oder schon mal ein Produkt von dir hatten und Ähnliches. Und da sind oft so Themen wie Maintenance zum Beispiel für die viel wichtiger, weil die haben ja das Produkt schon und wollen eben wissen, wie kann ich das nutzen, was mache ich, wenn die Lampe rot leuchtet und so weiter.
Mhm.
Und da gibt es eben oft eine Diskrepanz zwischen dem, was die Marketingabteilung eigentlich sagen möchte oder kommunizieren soll. Und dem, was die Kunden eigentlich interessiert.
Ja, das bringt mich auf ein anderes Thema. Das Erste, was du im Retargeting oder für eine Retargeting-Kampagne machst, sind ja diese Website-Besucher nochmal anzusprechen, weil du Maintenance sagst, es gibt Website-Besucher, die willst du auf keinen Fall in der Retargeting-Kampagne haben. Das ist einmal alle Besucher von den Karriereseiten, aber auch auf die Bestandskunden. Wenn du nicht extra gerade Upselling machst oder einen Zubehörteil bewerben willst, meistens willst du ja das Hauptprodukt bewerben, also du kannst du den Website-Traffic mal kappen, den lässt du aus und nimmst nur die Leute, die auf den Ratgeberartikeln vielleicht bloggen und auf den Produktseiten waren. Wenn du wirklich viel Traffic hast, kannst du das auch noch splitten, dass du sagst, Leute, die gerade auf der Preiseseite waren oder bei knapp vor dem Kontaktformular, denen spiele ich viel intensiver die Kampagnen aus. Ist aber sehr selten, dass die B2B-Unternehmen gerade in Nischenmärkten so viel Traffic haben, um da wählerisch zu sein.
Ja, aber super Punkt, ja. Denn auch das sehen wir, dass viele Kampagnen, auch Content-Kampagnen, sich sehr stark an die Bestandskunden richten. Wo, wie du sagst, ja, für Cross-Upselling kann man das machen, wenn man irgendwie ein neues Angebot oder ein höheres Service-Level oder was bieten kann. Aber deinen Marktanteil baust du dadurch natürlich nicht signifikant aus. Ne?
Ja.
Du hattest vorhin schon angedeutet, ja, im B2B, das kennen wir auch vom SEO, ist Traffic ein Problem, weil manche Keywords einfach nur 100 Leute im Monat haben, gerade im Dachraum.
Bin ich schon froh, wenn ich die 100 habe.
Ja, und wie groß ist denn die ideale LinkedIn? Ich glaube, du sagst schon mal mindestens 300, weil es wird ja grundsätzlich auch nicht nur bei Retargeting, sondern auch allgemein bei LinkedIn-Kampagnen streitet man ja immer ein bisschen drum. Mhm. Soll ich es jetzt möglichst breit machen, damit es möglichst viele Leute sehen oder möglichst eng, damit ich möglichst nur die erwische, die tatsächlich relevant sind. Wo liegt da die goldene Mitte?
Also für die kalte Zielgruppe, da gehen wir jetzt vom Retargeting komplett weg. Da ist meine Empfehlung immer 10.000 bis 100.000 User. Und da Achtung, also LinkedIn selbst empfiehlt eher 50.000 bis 500.000. Zum Teil auch nachvollziehbar. Es ist so, je kleiner die Zielgruppe, desto spezifischer, desto weniger Streuverluste, höhere Klickraten, bessere Performance. Jetzt kommt das Aber, die hast du relativ schnell aufgebraucht. Also irgendwann, wenn die Kampagne über 2-3 Monate läuft, haben es wirklich alle gesehen, zumindest die auf LinkedIn aktiv sind. Und dann wäre es gut, wenn die Zielgruppe wieder größer ist, damit du auch das nächste Level oder die nächsten paar User erreichen kannst, die deine Ads noch nicht gesehen haben. Dann ist es gut, wenn du eine große Zielgruppe hast. Und LinkedIn empfiehlt ja immer, mach die Zielgruppe groß, dann kann der Algorithmus besser arbeiten, hat eine größere Auswahl an Usern, für die die Ads jetzt ausgespielt werden, damit die Ergebnisse besser werden. Wir machen es immer so, wir fangen ganz klein an. Also selbst wenn wir eine Zielgruppe für ein Unternehmen von 50.000 hätten, filettieren wir das in 2, 3, 4 Kampagnen, vergleichen dann zum Beispiel unterschiedliche Karrierestufen oder Jobbezeichnungen und lernen dann relativ schnell, was funktioniert gut, also anhand der Klickrate und was funktioniert weniger gut. Und dann können wir diese kleinen Zielgruppen immer noch größer bauen oder kombinieren, dann haben wir wieder größere Usermengen. Dann haben wir beides abgegrast, also sowohl das bestmöglichste Targeting als auch so groß wie möglich, damit die Kampagnen, also damit dieser Abnutzungseffekt, die Anzeigenermüdung heißt, das nicht so schnell eintritt. Das ist so unser Ansatz
dafür. Diesen Effekt sehen natürlich viele wahrscheinlich, weil wenige überhaupt so lange Kampagnen fahren. Ne?
Du siehst das sehr schnell in 3 Monaten, also nach einem Monat spürst du die ersten Effekte. Du startest vielleicht mit Klickraten von 1,5 bis 2%. Du verlierst pro Monat oft mal 0,3 bis 0,5%, das sieht man schon. Und du wirkst mit dem dann entgegen, indem du neue Anzeigen wieder schaltest, neue Inhalte, neue Visuals. Aber irgendwann merkst du, hups, ich habe jetzt wirklich die Leute total abgegrast, das Thema ist für die gegessen.
Und interessanter Aspekt, den ich bei dir auch gesehen hatte, denn den kriegen wir auch immer wieder gerne, gerade jetzt, wo alle in Richtung Thought Leadership und so weiter gehen. Alle wollen ja die Welt verändern.
Ja.
Und weil sie auch alle zum Lösungsanbieter ja werden, möchten alle nur noch mit den Geschäftsführern sprechen, weil die interessiert das natürlich am allermeisten, absolut, wie sie die digitale Transformation vorantreiben können.
Ja.
Und für Ad-Kampagnen bekommt man da meistens ziemlich miese Ergebnisse aus unserer Erfahrung. Und da hatte ich einen Post von dir dazu auch gesehen. Wie ist es denn mit C-Level-Targeten?
Der Wunsch ist immer, geh sofort zum Entscheider, dann sparst du dir diese mühsame Customer Journey und der sagt dann, hurra, auf das Produkt habe ich ewig gewartet, ja, ich gebe sofort Budget dafür frei. In der Realität läuft aber keine Entscheidung in einem Unternehmen so ab. Es gibt immer ein Buying-Team, das kleinste hat 3 Leute und da gibt es eine Person, die macht die Recherche, die hat vielleicht oder ist Initiator, die Person hat eigentlich den Schmerz, warum die gerade Interesse hat oder Bedarf und das ist nie der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer ist in ganz anderen Top-Level-Themen drin. Das heißt, es ist besser, du erreichst mal nicht das C-Level zum Start, sondern Leute vom Manager oder seltener auch noch Teamleiter-Level, dass du mal da irgendwie die Finger an die Leute rankommst, dass da der erste Touchpoint stattfindet. Und C-Level kommt viel, viel später erst dazu. Also was du machen kannst, ist, du holst dir den Erstkontakt zu einer Person, die bringt dann das Thema mit auf die Shortlist, du bist dann bei den Anbietern drin und dann kannst du sehen, aha, ich hatte Kontakt zur Meier AG, was auch immer, und jetzt kannst du Unternehmenstargeting machen und deine Ads gezielt auf dieses Unternehmen ausspielen, nimmst da die richtige Karrierestufe und erreichst dann, wenn du Glück hast und alles klappt, die anderen auch noch vom Buying-Team. Es gibt noch ein zweites Thema. Ach, sorry, mach du.
Nee.
Noch ein zweites Thema mit dem C-Level, die sind relativ selten auf LinkedIn und das vergessen
wir alle. Ich wollte es gerade sagen, ja. Und, oder zumindest nicht aktiv, ne? Manche haben zwar ihren Lebenslauf natürlich da, aber
ja, genau.
Nicht aktiv, ja.
Und noch und was, die will ja jeder erreichen. Na sorry, jetzt habe ich.
Achso, ja, ich denke, es ist auch ein schönes Beispiel, warum man Social Media und auch bezahlte Kampagnen nicht einfach nur dem Praktikanten überlassen sollte. Ne? Das, weil neben dem ganzen LinkedIn-Wissen, was man eben haben muss, das kann man sich vielleicht noch antrainieren. Ne? Mhm. Und die Zeit, die man eben für das aktive Kampagnenmanagement betreiben muss, ja, ist eben schon, dass man auch die Verknüpfung zum tatsächlichen Geschäftsmodell und der Unternehmensstrategie herstellen muss, denn und zum Sales, der muss ja da mit drauf gucken und sagen, die sind interessant, die nicht. Und auch Mensch, da vergleicht man das mit CRM und guckt, was passiert denn da während dem Kampagnenzeitraum. Und man guckt, wer hat denn da zuletzt gekauft, welche Job-Titles brauchen wir denn im Buying Center und so weiter. Und da sehe ich viel zu oft noch interne Silos innerhalb der Marketingabteilung selbst. Also da sprechen wir noch gar nicht von Sales. Aber innerhalb der Marketingabteilung gibt es einen, der macht Social Media und einen, der macht Content und einen, der macht Corporate Comms und ich weiß nicht was. Und da muss man den Link, glaube ich, noch mehr herstellen, um auch mehr aus solchen Kampagnen rausholen zu können. Oder wie siehst du das?
Der Klassiker sind bei uns die Kombination Produktmarketing und Channel-Marketing oder Digital-Marketing. Also Produktmarketing gibt dann das Messaging vor, wie heißt das Produkt, welche Features, was sind die Nutzerargumente. Dann kommt ein Text an, das ist eine Aufzählung eben von den Produkteigenschaften. Und dann sagen wir, wow, für die Kampagne bräuchten wir aber die Pain Points oder, also ich kann nicht gleich ein Produkt bewerben, wenn ich nicht weiß, ob die Zielgruppe Bedarf hat. Was funktioniert es, wenn ich sage, du bist Marketingleiter, dein Problem ist, wenn du ein Meeting abhältst, du hast nicht sofort die Agenda oder von 10 Meetings schaffst du es, von 3 davon eine To-Do-List zu machen, eine Task-List zu bauen. Wie kann man das beschleunigen? Also du musst immer vom Problem ausgehen. Das klicken die User viel häufiger, als wenn du sagst, mein Produkt ist das Beste und das ist jetzt die Lösung. Und das auszuarbeiten, diese Pain Points, das ist ja nichts Neues, das gibt es seit vielen Jahrzehnten schon, aber das für die Ads rauszuarbeiten, das ist eigentlich einer der größten Aufwände bei uns in der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Das ist immer überraschend, weil du sagst, eben Silos, das hat mich jetzt etwas getriggert. Gebe ich dir recht, ja.
Ja, das kommt dann noch hinzu, ne? Dass nicht nur teilweise dann verschiedene Abteilungen für diese Dinge zuständig sind. Wer kreiert denn die Ads? Gibt es vielleicht noch ein eigenes Creative-Team sogar? Eigenes Content-Team und ähnliches, sondern auch ja diese Kundenzentriertheit, die man bei Paid-Kampagnen eben braucht, die für viele technisch getriebene Unternehmen noch eine Herausforderung ist manchmal. Aber du wolltest noch einen dritten Punkt vorhin sagen zu C-Level.
Ja, genau. C-Level ist beliebt im Targeting. Unbegründet, aber ist sehr beliebt und darum sind die Preise extrem hoch. die Zielgruppen sind klein. Es gibt ja viel weniger C-Level als Manager-Level Teamleads. Und wenn die nicht oft auf LinkedIn sind und jeder will an sie rankommen, dann hast du Klickpreise über 10 Euro. Also da wird es richtig teuer und es kommen nicht so viele Leads raus. Darum ist die klare Empfehlung, nicht mit C-Level-Targeting starten.
Creatives hatten wir auch schon gesprochen, also wir brauchen viele Ads und so weiter, aber hast du so ein paar Grunderfahrungen, was du sagst, was muss denn so eine Ad können oder was sind denn Sachen, auf die man achten sollte?
Also Contents, die gerade relevant sind für die Leute in diesem Buying-Team oder in dieser Entscheiderphase, funktionieren am besten. Also zu sehen, gibt es zum Beispiel Alternativtechnologien? Die überlegen ja jetzt, wer sind die richtigen Anbieter? Brauchen wir genau diese Technologie? Gibt es Alternativen? Wo bewegen sich die verschiedenen Preise? Das ist natürlich ganz heikles Thema. Aber da gibt es, was sehr bekannt ist, gerade dieses You Ask, You Answer Framework oder diese Theorie von Marcus Sheridan, kann ich absolut empfehlen. Wenn ich jetzt eine neue Kaffeemaschine für mich zu Hause kaufen möchte, überlege ich auch, was muss die können? Wer sind die Anbieter? Wo sind die Preise? Gibt es vielleicht eine Alternative? Muss es unbedingt ein Malwerk sein? Kann es was anderes sein? Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber das sind so die typischen Fragen, mit denen sich die beiden Teams rumschlagen müssen. Und dann frage ich mich natürlich auch, wer ist ein guter Anbieter? Wo ist der Service gut? Wo habe ich extra Garantie? Und wenn ich diese Themen hernehme, dann habe ich einen super Redaktionsplan für die ganzen Retargeting-Ads. Und wie erwähnt, das Beste, was am besten funktioniert, sind gut gemachte Fallstudien. Und da nicht in die Falle reintappen, mein eigenes Produkt groß bewerben beim Kunden, sondern der Kunde erzählt, wer ist er, was macht sein Unternehmen, was hat er für eine Schwierigkeit, warum hat er überhaupt überlegt, mal da eine Anschaffung, eine Investition zu machen und welche Schritte ist er dafür durchgegangen, was hat er sich angesehen, welche Möglichkeiten. Das ist das, was die Leute in dem Moment im Buying-Team abholt. Dass du dein Produkt als Bestes natürlich verkaufen möchtest, ist allen klar, ist legitim. Aber wenn du sie dort abholst, wo sie gedanklich gerade stehen, dann klappt es wirklich gut.
Und kann man auch mal ein bisschen verrücktere Creatives wagen oder muss das immer Produkt vor Firmenhintergrund sein?
Muss alles schwarz-weiß sein in Times New Roman? Nein, sorry, kurzer Scherz.
Denke ich mir.
B2B-Leute sind Menschen wie du und ich. Was gut funktioniert, sind Contents, die Aufmerksamkeit erzeugen. Scrollstopper, das darf sehr wohl abweichen vom Corporate Design. Corporate Design ist da eher die Eisenkugel, die du mitschleifst, also die dich langsam macht und
behebig. Schöner Vergleich, ja.
Wir fragen, wenn wir ein Corporate Design sind, fragen wir immer, was sind denn die Akzente oder Komplementärfarben, um davon wegzugehen. Du sollst, was ist sehr bekannt ist, nutze auf LinkedIn kein Blau, weil alles andere blau und weiß auf LinkedIn verwendet wird, das sticht nicht raus. Wenn dich jemand zum Lachen bringt oder zum Grübeln, dann ist die Chance viel höher, dass deine Ad geklickt wird. Das ist ein Klassiker. Also ich würde da jetzt mutig sein und die Zahlen sprechen lassen am Schluss.
Das auch noch. Mensch, du bist ja verrückt.
Ja, da klappt es gar nicht.
Aber jetzt mit der Eisenkugel habe ich jetzt ein Bild im Kopf. Ich weiß, kennst du noch das Playmobil-Gespenst mit der Eisenkugel? Da muss ich jetzt irgendwie die ganze Zeit dran denken. Und jetzt hat ja, ich meine, AI ist ja das vorherrschende Thema im Marketing überhaupt. Und auch LinkedIn ist natürlich da unterwegs und Google sowieso natürlich. Mhm. Gibt jetzt auch den AI-LinkedIn-Manager. Hast du den schon ausprobiert und braucht man den Thomas in einem Jahr noch oder kann man einfach das reinschmeißen und das Tool macht das eigentlich alles alleine?
Also wir arbeiten immer mit externen Tools, damit kein Filter dazwischen ist. Wir nutzen den AI-Manager so gut wie gar nicht. Ganz klassisch, wir nutzen ChatGPT für verschiedene Anzeigenvariationen, was da ein absoluter Burner ist, wenn ich sage, meine Zielgruppe sind Industrieexperten im Bereich Abwassertechnik mit der Erfahrungsstufe, bitte schick mir oder schreib mir die 8 größten Painpoints oder die größten Ziele, die die haben. Und da purzelt immer einiges an neuen Ideen raus. Also das ist so ein richtiger digitaler Sparringspartner, den wir da nutzen. Und Midjourney nutzen wir als Bildgenerierungstool. Und mit den richtigen Prompts kriegst du da Material aus. Das sieht aus wie echte Fotos, das kannst du von dem nicht unterscheiden. Aber es freuen sich auch viele User da draußen über Comics. Also es darf ruhig mal ein Comic sein, wie ein Webcomic. Mit den Sprechblasen kannst du beliebige Texte einfügen. Und dann sprechen eben zwei Leute im Büro miteinander und der eine sagt, boah, hast du dieses Problem auch dauernd? Und der andere sagt, ja, wir überlegen da gerade die Anschaffung von XY. Also das ist eben, der Comic ist das, wo du hängen bleibst in deinem LinkedIn-Feed, da du denkst, endlich mal was Lustiges, was Entspanntes und dann liest du halt den Text und schon hast du die Leute drin bei dir.
Und welche Rolle siehst du mit dem EU Digital Services Act? Werden die Regeln ja für Online-Plattformen, auch was individuelles Targeting und so weiter angeht, nochmal deutlich strenger? Mhm. Siehst du da irgendwie Folgen fürs LinkedIn-Targeting auch und wie kann man vielleicht darauf auch reagieren?
Mhm. Ja, es wird härter. Vor allem Retargeting, also alles, was User-Interaktionen trackt, wird schwieriger. Wir kennen ja das Cookie-Thema jetzt schon, das seit mehreren Jahren angedroht wird.
Dass 10 Jahre abgeschafft werden soll, ja.
Genau. Heuer aber wirklich, heißt es. Wir werden sehen. Ja. Aber stell dir vor, es brechen die Website-Besucher weg im Retargeting. Die machen meistens 50-60% deiner Retargeting-Zielgruppe aus. Da wird es dann wirklich dünn, dass du noch genügend Users sammeln kannst für deine Retargeting-Zielgruppen. Ich kann nur hoffen, dass da die Plattformen nachziehen und sagen, wir reduzieren unsere Limits. Ihr dürft jetzt mit kleineren Zielgruppen arbeiten, sonst wird es da echt schwierig. Die wollen ja Geld verdienen. Also ich glaube schon, ich denke, dass die im Hintergrund schon an verschiedensten Alternativtechnologien arbeiten, die eben ohne Cookies arbeiten. Und dann muss das Rechtssystem die nächsten 5 Jahre damit zubringen, da wieder eine neue Legislatur zu schaffen. Aber was bedeutet das kurzfristig? Die Zielgruppen werden kleiner. Ich erreiche weniger von den Interessenten, die schon mit meinen Contents interagiert haben. Da ist der Tipp, jetzt so viel wie möglich sammeln an Usern. Die bleiben dir ja mehrere Monate lang in deinen Kampagnen. Also versuch jetzt Retargeting-Kampagnen zu starten oder zumindest diese Zielgruppen anzulegen. Das ist ja kostenlos, diese Zielgruppen zu managen. Und diese User zu sammeln, damit du sie vielleicht in einem halben Jahr noch hast, wenn du sie da verwenden magst.
Ja, ja, guter Tipp. Und ich glaube, interessant wird ja dann auch sein, ob Unternehmen oder wie Unternehmen es schaffen können, halt auch First-Party-Data-Communities halt selbst aufzubauen, mhm, die sie dann eben mit Ads auch targeten können.
Wird wahrscheinlich wieder das E-Mail-Marketing-Thema stärker werden, wo ja, du, also der Klassiker, du bietest einen Ratgeber einen Lead-Magneten an, sammelst dadurch die Kontaktdaten. E-Mail-Marketing hat ja keinen guten Ruf, aber ich glaube, das wird ein Revival dann geben. Und mit den Social-Plattformen, die haben zumindest ein gutes natives oder In-App-Targeting. Das bedeutet, du darfst ja innerhalb der eigenen Social-Media-Plattform die Interaktionen rechtskonform tracken. Das bedeutet, wie lang wird ein Video angesehen, wird eine Ad geklickt und als Werbetreibende müssen wir dann eben auf diese Interaktionen ausweichen, wenn uns die Website-Besucher für einen gewissen Zeitraum wegfallen.
Ja, und natürlich auch organische Aktivitäten wie Corporate Influencer und so weiter, die dadurch wahrscheinlich noch wichtiger werden.
Jede andere Quelle anzapfen, die dir Traffic bringt oder Interaktionen, ja.
Und vielleicht bessere Websites haben. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ist immer gut, da ist jetzt von der anderen Seite das Thema mit der Search Generative Experience von Google, also dass die über die KI deine ganzen Inhalte absaugen und bereits auf der Google-Ergebnisseite präsentieren. Das heißt, die eigene Website rutscht dadurch auf jeden Fall nach unten. Aber ich bin auch ein großer Fan von SEO und Content, weil wenn du den Content schon hast, kannst du ihn ja auf jeder Plattform verwenden, egal ob organisch oder mit Ads.
Das ist aber eine super Überleitung zur nächsten AI-Frage, die jetzt gekommen wäre, nämlich, wie sieht es mit Search aus? Denn genau das ist noch so ein bisschen die große Unbekannte, glaube ich, generell im Marketing aktuell, weil ja, alle sind sich sicher, es wird irgendeinen Impact geben und letzte Statistiken, die ich gesehen habe, sieht man auch schon, dass AI gewisse kleinere Prozentsätze am globalen Traffic jetzt schon für sich einnimmt. Und du hast es auch schon angesprochen, wir sehen auch innerhalb der Google Search schon seit vielen Jahren die Entwicklung, dass sie versuchen, die Ergebnisse immer schon selbst in der Search anzubieten, dass du nicht mehr auf die Website gehen musst. Und da muss man sagen, für Social gilt das ja auch schon immer, dass die Social-Plattformen eigentlich das Interesse haben, dich in der Plattform zu halten und nicht dich auf die Website zu leiten, was eben auch deswegen mein Tipp immer ist, nicht alles irgendwie, nichts gegen dich, alles auf LinkedIn oder sowas zu setzen, weil bei X oder ehemals Twitter haben wir auch gesehen, kann auch jeden Tag mal vorbei sein oder irgendeine andere Plattform wird trendy und so weiter. Das ist schon nicht so ganz einfach. Bei Search weiß, glaube ich, noch niemand so genau, wo die Reise hingeht, denn Google bietet ja selbst AI-Tools entsprechend an, kannibalisiert wiederum damit aber auch das eigene Google-Geschäftsmodell, wo sie ja auch nicht unerheblich wenig Geld mitmachen mit den Ads dort. Es ist ein bisschen Spökenkickerei, denke ich mal, aber hast du schon irgendein Gefühl oder so, wie wo das hingeht? Oder?
Nur Gefühl, leider noch keine genauen Zahlen. Es gibt ganz gute LinkedIn-Posts von den SEO-Experten, wo sie Langzeitprojekte vergleichen, wie entwickelt sich der Traffic, wenn die die besten Plätze haben, seit der Einführung von den KI-Ergebnissen, dann geht es wirklich etwas bergab. Da gibt es einen positiven Punkt für die Unternehmen, die in Nischen arbeiten, die KI, die kann hochkomplexe Inhalte, also die wirklich tief reingehen, einfach noch nicht gut genug abbilden und aufbereiten, weil du brauchst ja Inhalte, die auf verschiedenen Websites verfügbar sind. Wenn du jetzt also das Thema Tennisschuhe hast oder Sohlenabrieb, nämlich ja, da gibt es sicher viele Informationen. Das ist ein riesengroßes B2C-Thema. Aber wenn du jetzt wieder der Turbinenbauer bist, das ist hochspezialisiert, da steht die KI an, die stößt an ihre Grenzen, weil sie sagt, okay, da gibt es jetzt 3 gute Websites, das reicht mir an Material nicht, um damit was Neues zu entwickeln.
Und indirekt könnte man sagen, wenn man jetzt, würden wir jetzt mal davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren die KI-Search komplett da übernimmt, ist natürlich die Frage, wie muss man die Website-Inhalte strukturieren, dass sie eben auch in der KI-Search gefunden werden, denn ich sag mal, von der User Experience für den Kunden kann es uns eigentlich egal sein, ob er die Inhalte auf unserer Website sieht oder direkt in ChatGPT oder eben auf Google. Hauptsache er sieht sie.
Ja.
Die Frage ist aber, wie muss man sie eben strukturieren, dass sie dort aufgegriffen werden? Und wenn man zu Social kommt, kann das wieder auch ein Pro-Argument für Social sein, wenn man davon ausgeht, okay, es wird vielleicht schwieriger, den durchschnittlichen Prospekt zu erwischen, der einfach nur irgendeine Frage in Google eintippt und dann eben vielleicht bisher auf deine Website gekommen ist, dass man gezielter, proaktiv versucht zu sagen, wer sind denn meine Zielgruppe, wo sind die denn, und aktiv versucht, diese Community selber aufzubauen eben, statt sozusagen einfach eine Angel rauszuhängen und zu gucken, wer anbeißt.
Ne? Ja, genau. Ja, das heißt ja, eigener Zielgruppenbesitz, das ist meistens eine sichere Bank, egal ob das jetzt die E-Mail-Liste ist oder die Community auf Social Media. Für Nischen ist das Community-Management ziemlich schwierig. Wenn du in einer B2B-Nische bist, dann kriegst du vielleicht einmal 50, 100 User zusammen über 2 Jahre. Das lässt sich intern schwer verkaufen, sage ich. Auch wenn es wahrscheinlich finanziell sinnvoll wäre, aber es ist jetzt nicht das Thema, wo jeder Manager, Geschäftsführer aufspringt und sagt, jawohl, da investieren wir jetzt in eine neue Position für diese 200-köpfige LinkedIn-Gruppe. Ich bin noch ein Fan vom Thema SEO, wenn du die Wichtigkeit dieser ganz tiefen Contents, die hochspezialisiert auf ein Thema gehen, die werden jetzt immer wichtiger, die werden da von der KI, von diesem Search-Trend nicht so beeinflusst sein. Die Krux ist, du hast halt kaum Traffic auf diesen Ratgeberthemen, wenn es hochspezifisch und technisch ist. Und da muss man halt sagen, ich akzeptiere das, dass ich nicht viel Traffic habe, aber der Traffic, der darauf kommt, der ist absolut relevant.
Hochwertig, ja.
Genau, der ist der hochwertigste, den es gibt.
Und in die das Richtung, ist ja eh im SEO-B2B-Bereich, sind die Longtails ja deutlich interessanter als die Standards in Keywords. Leider sehe ich da so einen Trend, dass, weil viele eben auch nach dem Traffic aus sind, auch viele Berater jetzt da rumgehen und sagen, du musst über die Trendthemen sprechen, ja. Sprich über Sustainability, sprich über Digitalisierung, sprich über KI.
Ja.
Ja, wenn du es wirklich eine Relevanz für deine Kunden hat oder wirklich auch einen Bezug zu deinem eigenen Angebot sinnvoller herzustellen ist, ja. Aber was ich halt sehe, ist, dass viele schreiben jetzt Blogs über Sustainability, weil sie eine SEO-Analyse gemacht haben und die sagt ihnen, Ja, es suchen ganz viele Leute nach Nachhaltigkeit.
Ja.
Ja, okay, aber wie viel Zeit und Geld und Ressourcen musst du investieren, aus dieser Riesenmasse wirklich die Leute rauszufiltern, die für dich relevant sind?
Ja.
Während wenn du ein direktes Thema, was dein Produkt betrifft, dass du sagst, keine Ahnung, wir verwenden jetzt kein Plastik mehr in der Herstellung unserer Maschine oder sowas, dann hast du direkt die Leute, die auch tatsächlich an deiner Technologie interessiert sind, ne? Aber da ist es natürlich viel schwieriger, diesen guten Content auch zu kreieren und eben auch genug Performance-Daten dann zu haben, wie agieren, interagieren die Leute mit dem Content, wenn du eben nur 50 Leute auf der Website hast dann, ne?
Ja. Was da eine gute Hilfe ist, ist das Thema Lead Scoring oder wenn du sagst, ich gebe jeden Touchpoint, jeden Content, jeder Interaktion messe ich einen Wert, gebe ich einen Wert und sage, der Klick auf diesen Nachhaltigkeitsartikel, das ist 50 Cent wert, aber der Klick auf den Technologievergleich für die Spritzgussanlage, der ist 50 Euro wert, also 100 Mal oder 50 Mal
Ja.
mehr. Das hilft extrem. Also das kann ich absolut empfehlen. War früher schon ein Thema, für Effizienz im Marketingvertrieb. Aber jetzt noch mehr, wo uns das Tracking etwas wegbricht, in den ganzen Ads-Bereichen, das ins Lead Scoring zu investieren, das bringt dich auch in längerer Folge dazu, dass du dann genau die Contents machst, die wirklich wertvoll sind, die die richtigen User auf deine Website bringen. Auch wenn du sagst, okay, das sind jetzt nur 1% im Vergleich zu dem Traffic von dem Nachhaltigkeitsartikel, aber das sind die wertvollen User.
Und zum Abschluss, weil du schon so viele gute Sachen gesagt hast, was sind deine Top 3 Tipps zur ultimativen Retargeting-Kampagne auf LinkedIn?
Möglichst große Zielgruppen erreichen, das heißt alle Quellen, die zur Verfügung stehen, anzapfen. Unbedingt die Website-Besuche, solange es noch geht, aber auch die Interaktionen, zum Beispiel auf LinkedIn-Ads kannst du sehr viel tracken, das ist der erste. Das zweite ist, möglichst viele Content schaffen, die sollen hochwertig sein und genau eben die Leute abholen, wo sie gerade stehen im Buying-Team. Und die entscheiden sich noch nicht für das Produkt, die sind noch in der Vorphase. Ist das die richtige Technologie? Welche Anbieter sind vertrauensvoll? So schaffst du es dann auch mit einer hohen Frequenz, also über einen langen Zeitraum und über viele Ausspielungen, dass deine Inhalte immer wieder konsumiert werden und nicht nervig werden. Und das Letzte ist ganz knapp, nicht verkaufen, sondern Vertrauen aufbauen. Also der reine Verkauf, die direkte Produktwerbung hat es sehr schwer in diesen langen Sales-Cycles, sondern stell dich als kompetenten Partner dar, der viel Erfahrung hat, der ähnliche Kunden zufriedengestellt hat und der weiß, wovon er spricht. Und das braucht eben viele verschiedene Inhalte.
Damit kann man doch super arbeiten.
Hoffentlich, ja.
Ich danke dir sehr. Freue mich, dass wir uns auf diesem Wege virtuell kennengelernt haben. Hoffentlich auch mal physisch bei Gelegenheit.
Sehr gerne.
Hat mir super Spaß gemacht und waren sehr, sehr praxisnahe Tipps, sowohl nah genug an dem, wie LinkedIn tatsächlich funktioniert, nicht irgendein Trainer-Schwadroniererei von LinkedIn und auch nah genug an der industriellen Praxis, dass man wirklich versteht, warum es doch teilweise ein bisschen spezieller ist als eben das allgemeine B2B 101. Ich danke dir sehr.
Danke dir, Marc, hat mich auch total gefreut.
Alles klar, bis dann.
Mach's
Ciao.
gut. Ciao.